HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Aus dem Kampf der Natur, aus Hunger und Tod geht also unmittelbar das Höchste hervor, das wir uns vorstellen können. Die Erzeugung immer höherer und vollkommenerer Wesen. Es ist wahrlich etwas Erhabenes um die Auffassung, dass der Schöpfer den Keim alles Lebens, das uns umgibt, nur wenigen oder gar nur einer einzigen Form eingehaucht hat. Und dass, während sich unsere Erde nach den Gesetzen der Schwerkraft im Kreise bewegt, aus einem so schlichten Anfang eine unendliche Zahl der schönsten und wunderbarsten Formen entstand und noch weiter entsteht. Licht wird auch fallen auf den Menschen und seine Geschichte.
Dafür sorgen wir heute. Was ist nicht alles geworden aus der Neufassung der Schöpfungsgeschichte, so wie sie Charles Darwin aufgeschrieben hat? Lucy und Ardi zum Beispiel oder das Kind von Taung und Mrs. Bless. Was haben die alle gemeinsam? Sie sind unsere Vorfahren. Und sie sind zurzeit in einer einzigartigen Ausstellung zu sehen, die unter dem Dach des Frankfurter Senckenberg-Museums das ganze derzeitige Wissen darstellt über unsere biologische und kulturelle Entwicklung und über unsere ausgestorbenen Vorfahren und Verwandten. Die Seitensprünge und Zufälle der Evolution des Menschen bis zum einstweilen letzten Zufall der Entwicklung des modernen, des heutigen Menschen, den wir gleich zweifach den Wissenden nennen, Homo sapiens sapiens, so bezeichnen wir unsere eigene Art. Zur Zukunft verdammt, die permanente Evolution des Menschen. Der Tag in HR2 Kultur mit einer Zeitreise in unsere Vergangenheit, die uns zeigt, wie wir wurden, was wir sind, und mit einem Ausblick in unsere Zukunft, die uns zumindest ahnen lässt, wie unsere evolutionäre Entwicklung weitergehen könnte. Zuerst einmal nimmt uns jetzt Katrin Fischer mit ins Senckenberg-Museum.
Safari zum Urmenschen heißt die Ausstellung und ich würde auch dann gerne mit Ihnen diese Reise antreten. Safari heißt nämlich Reise in Swahili.
Und so laufen die geladenen Journalisten mit dem Direktor des Frankfurter Senckenberg-Museums Bernd Herkner als Reiseleiter von der Eingangshalle aus auf einem Holzsteg unter einem Strohdach vorbei, schnurstracks zur Wiege der Menschheit nach Afrika.
Wir haben also hier eine Grabung nachgebaut, wie sie tatsächlich auch in Afrika vorliegt. Und diese Grabung haben wir verstärkt durch diese interaktiven Computerterminals. Da können sich Informationen abziehen. Das sind mit Animationen sehr schön gemacht. Man kann dort einfach den gesamten Ablauf einer Grabung nachvollziehen.
In einem strohgedeckten Kino kann man dazu auch noch einen Film über die Ausgrabungsprojekte der Senckenberg-Gesellschaft anschauen.
Da uns von den ursprünglich lebenden Wesen insgesamt nur sehr wenige als Fossilien erhalten sind, kommt der sorgfältigen Präparation, Rekonstruktion und Datierung ein besonderer Stellenwert zu.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten über radiometrische Messungen beispielsweise, aber auch über Vergleichsfossilien. Da sind in Afrika Schweine besonders wichtig, die Schweinedatierung. Da unser Dr. Kulmer ist da ein Spezialist drin, anhand von Schweinezähnen zu sagen, wie alt diese Erdschichten sind, in denen diese Menschenfossilien dann gefunden werden. Und oft sind diese Datierungen genauer als die radiometrischen.
Gezeigt werden nur Nachbildungen von Fossilien, denn Originalfossilien sind so selten und so wertvoll, erklärt Bernd Herkner, dass sie in der Schatzkammer des Senckenberg-Museums parallel zu der Ausstellung nur für jeweils begrenzte Zeit zu sehen sein werden. Nach der Besichtigung der inszenierten Grabungsstätte und der Labore, in denen die Fossilien mit hochmodernen Mitteln ausgewertet und rekonstruiert werden, geht es weiter zum zweiten Teil der Ausstellung, einer Zeitreise durch die Wissenschaftsergebnisse, durch die Evolution. Sie beginnt mit Ida, dem vollständig erhaltenen Skelett eines 47 Millionen Jahre alten Halbaffens.
Biologisch gehören wir zu den Affen und das wird hier auch hier thematisiert. Der Besucher wird hier abgeholt mit der Information, der Mensch gehört eigentlich zu den Tieren, er gehört auch zu den Wirbeltieren, er gehört zu den Säugetieren und er gehört zu den Affen. Das ist praktisch dieser Kreis und das ist dann die Vorbereitung für die nächste Etage, wo der Besucher gezeigt bekommt, wie der Mensch in diese Kategorie Affen reingehört, wer seine nächsten Verwandten sind und wer in den Vorfahrenkreis der heutigen Menschen gehört.
Auf der nächsten Etage stehen sie dann, auf schlanken Stielen und schauen einen aus der Vergangenheit an, die Vorfahren. 27 an der Zahl, der älteste 7 Millionen Jahre alt, der jüngste 18.000 Jahre. Alle auf der Basis fossiler Fundstücke sorgfältig rekonstruiert. Alte, junge, Männer, Frauen. Die 27 Köpfe unserer Vorfahren, die alle verschiedenen Arten angehören, sollen dem Besucher eines vor Augen führen. Evolutionsbiologisch betrachtet ist der Mensch eine Art wie alle anderen Arten auch und keineswegs die Krone der Schöpfung, als die er sich gerne begreift. Spannend und abwechslungsreich haben die Senckenberg-Forscher ihre Exponate zur Evolution des Menschen aufbereitet. Für Kinder ist diese Reise zu unseren Ahnen genauso geeignet wie für neugierige Erwachsene.
Safari zum Urmenschen heißt die Sonderausstellung im Frankfurter Senckenberg-Museum, zu der uns Katrin Fischer mitgenommen hat. Sie ist derzeit wohl die weltweit umfassendste Darstellung unseres Wissens über unsere eigene Vorgeschichte und die Entwicklung unserer Vorfahren und nächsten Verwandten. Dargestellt werden im Senckenberg auch die Ergebnisse der Forschung von Friedemann Schrenk, Professor für Paläobiologie an der Universität Frankfurt und Leiter der Paläoanthropologie des Forschungsinstituts Senckenberg. Ihn erreichen wir jetzt in Malawi in Südostafrika am Grabungsort. Guten Tag dorthin.
Hallo, ich bin.
Guten Tag. Sind Sie da, wo Sie 1991 den Unterkiefer mit der Registriernummer UR501 gefunden haben, der die ältesten Menschen der Gattung Homo gleich eine halbe Million Jahre älter gemacht hat?
Ja, wir sind ungefähr in dem Gebiet, ungefähr 60 Kilometer nördlich. Da haben wir noch eine andere Fundstelle. Da kommen robuste Urmenschen her, die Nussknackermenschen. Und wiederum da, 3 Kilometer nördlich, haben wir gerade kürzlich einen neuen Hominidenfund gemacht. Also wir sind ungefähr in dem Gebiet, ja.
Und es ist voller fossiler Menschenreste.
Naja, das wäre schön, wenn es voller fossiler Menschen wäre. Also wir haben natürlich hauptsächlich die Tierwelt repräsentiert, die damals gelebt hat. Also Antilopen, Giraffen, Schweine, Pferde und so weiter. Also wir versuchen ja, die Umwelt zu rekonstruieren. Also die Menschen sind leider sehr selten.
Aber wenn man die Grabungsgeschichte der letzten Jahre anschaut, dann hat man den Eindruck, wir Menschen werden immer älter. Die Funde reichen immer weiter zurück, also jetzt bis 4,4 Millionen Jahre zurück.
Die Funde reichen sogar noch weiter zurück, nämlich bis fast 7 Millionen Jahre. Der Fund, der jetzt kürzlich publiziert wurde, der wurde ja schon vor 15 Jahren gemacht. Also in der Zwischenzeit ist man, glaube ich, ungefähr bei dem letzten gemeinsamen Vorfahren des Menschen vor knapp 7 Millionen Jahren angelangt. Das ist Sahelanthropus aus dem Tschad.
Und dieser gilt jetzt als das lange gesuchte Missing Link oder ist das dann doch immer noch nicht gefunden?
Naja, ich glaube ja sowieso nicht an ein einziges Missing Link. Wie sich das jetzt darstellt, ist es wohl so, dass es mehrere Gruppen gab, die mit dem aufrechten Gang experimentiert haben, also Menschenaffen. Das heißt, möglicherweise ist der aufrechte Gang auch mehrmals entstanden. Möglicherweise gibt es nicht das eine Missing Link, sondern mehrere Wurzeln für uns Menschen.
Ja. Also Sie sagen immer noch, der aufrechte Gang, der ist es und das große Gehirn, das galt ja immer als der Weg zum modernen Menschen. Soweit sind wir immer noch.
Ja, der aufrechte Gang steht am Beginn der Menschwerdung. Das hat zu tun mit dem Rückgang des tropischen Regenwaldes in Afrika vor ungefähr 8 Millionen Jahren und der Ausbreitung von Buschsavannen, ja, wo dann der aufrechte Gang sinnvoll war. Und das große Gehirn, das kommt viel 2 bis 2,5 Millionen Jahren mit dem Beginn der Gattung Homo.
Also das große Gehirn, habe ich jetzt verstanden, kam viel später erst, vor 2,5 Millionen Jahren.
Genau.
Die Neandertaler, die ja ausgestorben sind, haben lange Zeit neben unseren direkten Vorfahren, also den Homo sapiens, nebeneinander hergelebt. Wir wissen nicht, ob die auch miteinander was hatten. Das wird sich herausstellen, wenn das Neandertaler-Genom fertig sequenziert ist demnächst. Aber die sind ausgestorben, obwohl die nach den jetzigen Funden, was man jetzt sehen kann bei ihnen in der Ausstellung im Senckenberg, eigentlich ein größeres Gehirn hatten als wir. Das heißt, das große Gehirn muss es auch nicht unbedingt sein, das Erfolgsrezept.
Ja, das große Gehirn der Neandertaler hat zu tun mit der höheren Körpermasse der Neandertaler. Denn Gehirn als Absolutwert macht nicht viel Sinn. Das muss man in Beziehung setzen zum Körper. Und da die Neandertaler eine größere Körpermasse hatten, hatten sie auch ein größeres Gehirn. Also es war ein relativ größeres Gehirn.
Mhm. Und die ältesten Homo Sapiens-Funde da aus Israel, aus dieser Höhle in Israel?
Na, die ältesten Homo Sapiens-Funde stammen aus Afrika, sind ungefähr also 200.000 Jahre alt. Und das zeigt schon, dass der moderne Mensch schon längst entstanden war, als die Neandertaler noch längst nicht den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht hatten. Das war ja erst vor ungefähr 40.000 Jahren. Die haben sich dann anschließend getroffen, wie Sie schon gesagt haben. Und die modernen Menschen haben aber, glaube ich, völlig anders ihre Umwelt auch in Besitz genommen. Die Neandertaler haben auch weniger Nachkommen gehabt. Und so waren sie dann vor ungefähr 27.000 Jahren einfach nicht mehr nachweisbar. Und wir waren nie alleine, ja, als Menschen. Und zwar nicht nur bis vor 27.000 Jahren, sondern bis vor 17.000 Jahren, als die Floresmenschen noch gelebt haben. Ja, dass es nur uns heute noch gibt, ja, das ist eigentlich ja, das ist erst seit 17.000 Jahren der Fall, das ist noch gar nicht so lange her.
Und nicht auch unbedingt ein Ausweis für einen ganz besonderen Erfolg oder eben doch?
Wenn man die reine Individuenanzahl als Erfolg ansieht, ja, dann hat Homo sapiens natürlich einen Erfolg gehabt. Wahrscheinlich ist das Erfolgsgeheimnis von Homo sapiens eben, dass wir nicht überspezialisiert sind wie verschiedene andere Menschengruppen, wie zum Beispiel Neandertaler, die in der Eiszeit gelebt haben, oder auch die Nussknackermenschen, sondern dass wir mehr Generalisten sind. Ja. Und dass wir natürlich vor allem nicht nur unsere biologische Kultur haben, sondern auch die kulturelle Kultur. Und das ist ja das, wo auch bei uns eigentlich die Evolution in Zukunft weitergehen wird. Nicht in der biologischen, sondern in der kulturellen Evolution.
Aber Kultur, hatten das andere Menschengruppen vor Menschen nicht auch? Haben das nicht auch in Ansätzen die Schimpansen?
Ja, das kommt darauf an, was man unter Kultur versteht. Also materielle Kultur, natürlich Kulturfähigkeit, Benutzung von Hilfsmitteln, von Werkzeugen, das machen natürlich auch viele andere Tiere. Ja, aber Kultur in dem Sinne, wie wir das für Homo sapiens annehmen, auch symbolhafte Sprache zum Beispiel, ja, die ja mit symbolhafter Kultur zu tun hat, das gibt es erst bei Homo sapiens, und zwar auch erst seit ungefähr 40.000 Jahren.
Hätte sich auch entwickeln können bei anderen Lebewesen, menschlichen Vorfahren, die den aufrechten Gang geübt haben und ein großes Gehirn hatten, die aber vorher ausgestorben sind? Ist das so?
Ja, es hätte sich natürlich viel entwickeln können, aber das ist etwas, was wir nicht nachvollziehen können. Also diese verschiedenen Zufälle, die da eine Rolle spielen, ja, die können wir natürlich jetzt nicht rekonstruieren, was gewesen wäre, wenn, ja, aber es hätte natürlich verschiedene Möglichkeiten gegeben, oder man hätte sich verschiedene Möglichkeiten denken können, auch bei den Menschenaffen, dass durchaus andere vernunftbegabte Wesen entstanden wären.
Womit wir dann schon wieder nicht mehr einzigartig sind. Professor Friedemann Schrenk, der Leiter der Paläoanthropologie des Forschungsinstituts Senckenberg, den wir an der Grabungsstätte in Malawi erreicht haben, daher die bescheidene akustische Qualität, die wir zu entschuldigen bitten.
Am Anfang lebten eine Frau und ein Mann im Leeren und vermissten sehr einen Stuhl. »Wir leben in einer denkbar unbequemen Lage«, sagte der Mann. »Ja, mein Teurer«, antwortete die Frau. »Und solange du dich weigerst, dich auf mich zu legen, wird sich daran nichts ändern.« »Du immer mit deinem Aufeinanderlegen«, rief der Mann und wandte sich ab. Etwas später fragte er, »was müsste ich denn tun, wenn ich auf dir liege?« »Das werde ich dir dann zeigen«, antwortete die Frau. »Du liebe Güte, jetzt zieh kein Gesicht, schwierig ist es nicht.« »Also gut«, sagte der Mann und legte sich auf die Frau. Sie zeugten ein Mädchen, das sie Erde nannten, und einen Jungen, den sie Himmel nannten. Aber auch die Kinder hatten nichts, worauf sie sich hätten setzen können. Sie fielen in die Tiefe, dorthin, wo der Wurm mit seiner Frau lebte, und der Wurm fraß sie. »Wir müssen ein neues Kind machen«, sagte die Frau. »Diesmal baust du ihm aber ein Plätzchen, das wir gut überblicken können, und stellst Fallen auf.« Der Mann murrte etwas. Dann baute er das geforderte Plätzchen, die Frau gebar währenddessen das Kind. Und schließlich kam auch der Wurm gekrochen, wollte das Kind fressen und verfing sich in der Falle. Der Mann schlitzte ihn auf und befreite Himmel und Erde. Die weigerten sich jedoch, den Wurm zu verlassen. »Dumm wären wir, das aufzugeben und wieder durch die Leere zu fallen«, sagten sie. Stattdessen wurden sie zärtlich und zeugten einen Sohn und eine Tochter. Die Kinder waren hässlich und grobschlächtig. Sie hatten die Ausmaße von Bergen. Und nachdem Himmel und Erde lange gestritten hatten, wer von ihnen schuld daran sei, trennten sie sich. Der Himmel zog in die Höhe und die Erde gebar, dickköpfig wie sie war, ganz ohne sein Zutun, ein Mädchen und einen Jungen, die Frösche waren. Die beiden zeugten wiederum einen Jungen und ein Mädchen, die fast schon Menschen waren. Sie waren nur etwas sehr behaart, ungefähr wie Bären. Aber auch die Bären mochten sich und bekamen drei Kinder, und die waren nun die ersten richtigen Menschen.
So kamen im Schöpfungsmythos der Damai aus Indien die ersten Menschen auf die Erde. Die sind offenbar keine Verwandten von Affen. Nacherzählt hat diesen und 110 andere Schöpfungsmythen der Schweizer Schriftsteller Tim Krohn in seinem Buch »Warum die Erde rund ist«. Zur Zukunft verdammt, die permanente Evolution des Menschen, der Tag in HR2 Kultur. Es gab nicht nur die eine Art Mensch, die es heute gibt. Wir hatten viele Verwandte in der Geschichte, die es nicht bis in die Gegenwart geschafft haben. Wie wir vorhin von Friedemann Schrenk gehört haben, sind wir erst seit 17.000 Jahren die einzige Menschenart auf dem Globus. Und dass wir es zu Kultur und der bekannten Entwicklung geschafft haben, ist Zufall, hätte auch eine andere Art sein können. Hätte, wäre, könnte. Die Evolution macht Sprünge. Der Weg der Gene ist nicht geradlinig und es sind nicht einmal die Gene allein, die bestimmen, was wir von unseren Großeltern mitbekommen. Wir machen jetzt einen Ausflug zu einem besonderen Spezialgebiet der Molekularbiologie, der genau das erforscht, oder die genau das erforscht, was zusätzlich zum genetischen Code vererbt wird. Ein Ausflug in die Epigenetik.
Die Vorsilbe Epi bedeutet so viel wie darüber oder daneben. Derzeit ist die Epigenetik eins der aufregendsten Forschungsfelder der Molekularbiologie. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es neben und zwischen den Genen noch etwas gibt: chemische Anhängsel, die auf der Verpackung der DNA verteilt sind. Diese Anhängsel wirken wie Schalter, die die Gene an- und ausknipsen können. Renato Paro nennt sie Flaggen.
Also es geht darum, dass diese Flaggen, das sind chemische Modifikationen, die Gene markieren, ob die Gene jetzt aktiv sein sollen oder eben inaktiv.
Professor Renato Paro, Epigenetiker an der ETH Zürich.
Je nachdem, ob die Flagge, bildhaft gesprochen, auf Rot oder Grün steht, ist das dazugehörige Gen aktiv oder nicht. In den vergangenen Jahren haben Epigenetiker große Fortschritte im Verständnis dieser Steuermechanismen erzielt. Dabei wurde auch klar, dass epigenetische Informationen leichter verändert werden können als genetische.
Jetzt wissen wir natürlich, dass wir auf die nächste Generation unsere DNA in Form von Spermien oder von Eiern übertragen, also über die sogenannte Keimbahn. Und normalerweise ist es aber so, dass während der Keimbahnentwicklung diese Flaggen ausradiert werden. Und man dachte, dass de facto eigentlich nur die DNA übertragen wird, über das Spermium und über das Ei.
Doch zur großen Überraschung der Forscher ist das nicht so. Epigenetische Signale werden, unter gewissen Umständen, auch von einer Generation an die nächste weitergegeben. Recht anschaulich kann man das im Labor von Renato Paro beobachten. Dort tummeln sich in Reagenzgläsern Tausende von Fruchtfliegen. Gerade ist Fütterungszeit.
Da kommen jetzt ein bisschen Hefe rein. Das heißt, die bekommen frisches Futter und können dann weiter in dem Röhrchen kultiviert werden.
Ein Mitarbeiter von Renato Paro legt mit Hilfe einer Pinzette ein paar Fruchtfliegen auf die Glasplatte des Mikroskops. Und dann ist ganz deutlich zu sehen, die Insekten haben rote Augen. Das war nicht immer so.
Die Fliegen in unserem Fall waren weißäugig. Also weißäugig, weil das Gen nicht aktiv war. Normalerweise in diesen Fliegen. Durch einen äußeren Einfluss, einen Hitzeschock, wurde das Gen aktiviert und es blieb eben auch aktiv in den nachfolgenden Generationen, was es eigentlich nicht tun sollte, weil die Nachkommen sollten wieder weißäugig sein. Also aufgrund von rein genetischen Argumenten hätten die Nachkommen weißäugig bleiben sollen.
Stattdessen sind die Augen der Fruchtfliegen rot geblieben, über mehrere Generationen hinweg. Der Hitzeschock hatte die Fliegen unter Stress gesetzt. Und dadurch wurde die epigenetische Information, die für die Augenfarbe mitverantwortlich ist, verändert. Doch nicht nur die Augenfarbe der Fliegen kann so beeinflusst werden.
Wir haben in der Zwischenzeit festgestellt, dass auch die Stressproteine, die bei diesem Hitzeschock-Experiment aktiviert wurden, dass diese einen Einfluss auf die epigenetische Information spielen.
Stress. Unter diesem Einfluss steht auch der Mensch. Armut kann zum Beispiel ein Stressfaktor sein. Und da sind schwedische Wissenschaftler auf einen seltsamen Zusammenhang gestoßen. Im 19. Jahrhundert gab es in Nordschweden eine Provinz, da wurden alle chronischen Krankheiten und Todesursachen der Bewohner akribisch registriert, über mehrere Generationen hinweg. Die Forscher haben dieses Register untersucht und herausgefunden, wenn die schwedischen Großväter vor ihrer Pubertät viel hungern mussten, dann erkrankten deren Enkel viel seltener an Diabetes. Wenn die Großväter dagegen in ihrer Jugend viel schlemmten, dann lag die Diabetesrate bei den Enkeln deutlich höher. Die Lebensumstände der Großväter hatten Einfluss auf die Gesundheit der Enkel.
Tanja Ziegler stellte uns die Epigenetik und ihre neuen Erkenntnisse vor. Professor Axel Meyer, Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz, guten Tag.
Guten Tag, Herr Schön.
Bleiben wir bei diesem Thema. Früher dachten wir, Vater und Mutter bestimmen mit ihren Genen, was ihre Kinder mitbekommen. Jetzt lernen wir, nein, auch die Lebensumstände der Eltern vor der Geburt des Kindes oder der Enkelkinder sogar bestimmen mit. Das heißt, wir vererben eigentlich im Grunde Erfahrung, oder was vererben wir da?
In gewisser Weise ja. Ist dabei wichtig, richtig zu stellen, dass das genetische Material selber nicht verändert wird. Es wird nur chemisch modifiziert und zwar auch reversibel. Dass also diese Umwelteinflüsse, die sich durchaus an diesen Schaltern, wie Pavo das genannt hat, feststellen lassen, reversibel sind.
Das heißt, sie sind umkehrbar, das kann in der nächsten Generation dann schon wieder weg sein, wenn es den Menschen besser geht sozusagen.
Ganz genau, oder wie in diesem Fall der Ernährungszustand, ja. Mhm.
Aber wir haben auch, es gibt auch eine Untersuchung aus Holland, glaube ich, wo nach mehreren Generationen noch nachgewiesen wird, dass die Eltern, und zwar an Krankheiten, die Enkel oder Urenkel bekommen, dass die Großväter oder Urgroßväter im Krieg gehungert haben.
Ja, ich kenne eine Studie, wo gezeigt wurde, dass an einem bestimmten Gen, das nennt sich Insulin-like Growth Factor IGF-2, diese Methylierungsmuster, so nennt man einen dieser Typen der chemischen Veränderung der DNA, sich ein Leben lang in den Kindern dieser Mütter, die während dieser Hungerzeit im Winter 1944/45 gehungert haben, das ganze Leben lang über sechs Jahrzehnte nachweisen lassen.
Und es gibt doch auch Forschungen, wo man das jetzt an Ratten ausprobiert, was da an Erfahrung sozusagen vererbt wird.
Genau, da gibt es jetzt, also Psychologen sind daran interessiert zu sehen, wie sich Stress zum Beispiel, den die Mutter während der Schwangerschaft erfährt, auf das Sozialverhalten oder die Stresstoleranz ihrer Kinder auswirkt. Und da lässt sich zeigen, dass also die Veränderung durchaus im Verhalten der jungen Ratten der nächsten Generation nachzuweisen sind.
Ist das positiv oder negativ? Sind die dann ängstlicher oder können die Stress besser aushalten?
Generell gesprochen sind sie auch gestresster, also weniger stresstolerant.
Das heißt also, der Stress der Eltern überträgt sich negativ auf die Kinder, auf die Nachkommen.
Genau, genau. Mhm.
Was macht man mit so einer Forschung? Am Ende kann man dann, wenn Sie sagen, das sei reversibel, kann man dann da wieder eingreifen? Wir wissen ja inzwischen auch, dass sich die Psychologie, also die psychologische Behandlung im Gehirn nachweisen lässt, dass da so Gehirnverknüpfungen rückgängig oder neue Verknüpfungen hergestellt werden können. Kann man da auch genetisch was tun?
Ja, zunächst sollte man mal feststellen, dass die Prädisposition des einzelnen Individuums bei Ratten und bei Menschen sehr wahrscheinlich auch unterschiedlich ist für diese pränatalen Stresssituationen. Dass es also durchaus Individuen gibt, die eben nicht das von der Mutter mitbekommen sozusagen, während andere dafür darauf sehr viel vehementer reagieren.
Ach so, also, es gibt stabile Individuen. Bitte? Es gibt stabile Individuen sozusagen.
Genau, genau. Und das entspricht natürlich auch dem, was jeder Evolutionsbiologe erwarten würde, dass es Variationen zwischen Individuen innerhalb einer Population gibt und dementsprechend reagieren dann eben auch Individuen besonders sensibel oder eben auch besonders resistent, stabil auf solche Umwelteinflüsse.
Und wenn man jetzt die resistenten, die stabilen Individuen herausfindet, dann hat man die, die man später in die Stresssituationen schicken kann.
ja, worauf Sie anspielen. denkbar ist das möglich, ja.
Ich spiele darauf an, dass wahrscheinlich hinter dieser Forschung irgendwo die Armee steht, oder?
Ja, man könnte sich vorstellen, dass Armeen Interesse hätten, genetisch vorher feststellen zu können, welche Soldaten wie auf Stressreaktionen reagieren. Das also, es ist ja bekannt, nicht nur von der Bundeswehr, sondern auch von der amerikanischen Armee und so weiter, dass viele Soldaten nach Kriegserfahrung psychologische oder psychiatrische Probleme bekommen. Und wenn die Armee von vornherein testen könnte, wer besser in Anführungsstrichen auf solche Situationen reagiert, könnten sie natürlich sich entscheiden, jemanden zu rekrutieren oder eben auch nicht.
Aber deswegen machen Sie keine Grundlagenforschung, sondern das machen Sie hoffentlich wertfrei. Aber noch eines, Herr Professor Meyer. Wenn wir jetzt so vieles Neues erfahren darüber, was alles noch mitvererbt wird, kann das auch evolutionäre Veränderungen hervorrufen? Sie haben zwar gesagt, das sei reversibel, also wieder umkehrbar, ja, und würde sich sozusagen nicht in die Gene einfressen, aber kann es nicht auch tatsächlich evolutionäre Veränderungen geben?
Da gibt es geteilte Meinungen unter den Evolutionsbiologen. Es gibt einige, das ist die Minderzahl, die postulieren, dass einige Ideen über die Art und Weise, wie Variation und Mutation und dann Selektion agieren, aufgrund dieser Erkenntnisse neu zu überdenken wären. Die Mehrzahl der Evolutionsbiologen sehen das etwas entspannter, weil diese Phänomene, seit mehreren Jahrzehnten bekannt sind. Also die biochemischen Mechanismen vielleicht nicht, aber es ist bekannt, dass Gene von Vater und Mutter versuchen, sich gegenseitig auszuschalten. Es gibt Inaktivierung von X-Chromosomen. Das sind alles Phänomene, die seit mehreren Jahrzehnten bekannt sind. Es ist auch bekannt, dass Organismen auf verschiedene Umwelteinflüsse darauf reagieren können, dass sie verschiedene Morphologien, also verschiedene äußere Merkmale entwickeln. Viele Evolutionsbiologen gehen davon aus, dass diese genetische Prädisposition auch Teil des ganzen Uhrwerks der Evolution sind, in dem Sinne, dass man sich vorstellen kann, dass Arten, die, sagen wir mal, in sehr unvorhersehbaren Umweltbedingungen sich finden, wo sie von Generation zu Generation nicht vorhersagen können, ob es warm sein wird, kalt sein wird, ob Fressfeinde da sind und so weiter, dass solche Organismen dafür selektiert werden, adaptiv auf diese Umweltveränderungen zu reagieren. Dass also auch diese epigenetischen Mechanismen, ganz natürlichen Selektionsmechanismen, die Mutation und Selektion ausgesetzt sind.
Das heißt, da verändern sie sich schneller, weil sie sich schneller anpassen können, und das ist dann ein Vorteil eigentlich für diese Organismen.
Ja, also sie können durch Veränderung ihrer Gestalt darauf reagieren, dass die Umwelt sich unvorhersehbar von Generation zu Generation verändert und können so sozusagen genetisch Variabilität und Spielraum einbauen in das System, das von der DNA-Instruktion zum adulten Tier geht.
Professor Axel Meyer, Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz, vielen Dank. Zurzeit sind wir ja dabei, die Umwelt schneller zu verändern, als das vielen Lebewesen gut tut. Mal sehen, wer das übersteht.
Am Anfang saß der Erfinder in der Dunkelheit und erfand ein Wort. Er sprach es aus und war erstaunt, als er feststellte, dass es jetzt außerhalb von ihm war. Denn irgendwie hatte er noch immer das Gefühl, es sei ein Teil von ihm. Fröhlich rief er: »Da bin ich doch wahrhaftig außer mir«, und freute sich nun gleich doppelt, da er offenbar nicht nur Worte, sondern auch Humor hatte. Das ausgesprochene Wort hatte inzwischen zu leben begonnen und glühte in der Dunkelheit. Auch hierüber freute sich der Erfinder. Und während er mit ansah, wie es sich erst in Fleisch verwandelte und danach in alles andere, in die Planeten und die Dinge und die Lebewesen, da war er nun wirklich außer sich und schrie eines um das andere Mal: »Nein, dass ich das alles erleben darf!«
Der Herr sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Diesen Schöpfungsmythos kennen wir alle, nur dass der Schweizer Schriftsteller Tim Krohn bei seinem Nacherzählung der 111 Schöpfungsmythen im Johannesevangelium das Wort Gott durch Erfinder ersetzt hat. Zur Zukunft verdammt, die permanente Evolution des Menschen, der Tag in HR2 Kultur. Da wir ja wissen, dass unser Zentralorgan die entscheidende Entwicklung bei der Menschwerdung war, wir haben es vorhin nochmal gehört, liegt es auf der Hand, dass wir erstens wissen wollen, wie sich das menschliche Gehirn entwickelt hat, dann wie es wirklich funktioniert, und dann wollen wir es manipulieren. Womit wir bei einem Thema wären, das gestern in Berlin in einem Memorandum vorgestellt wurde, beim Neuroenhancement, der Gehirnerweiterung sozusagen. Dabei wird mit Pillen dem Gehirn auf die Sprünge geholfen und auch schon mal dem Gemüt. Es geht um Aufmerksamkeitsdrogen und Antidepressiva. Den zugehörigen Artikel veröffentlicht die Zeitschrift Gehirn und Geist in ihrer November-Ausgabe, aber wir zitieren heute schon mal daraus.
Der Tag der Hochzeit ihrer besten Freundin ist ein Tag, auf den sich Anna seit Monaten gefreut hat und an dem alles perfekt sein soll. Schließlich ist sie die Trauzeugin. Doch ausgerechnet an diesem Morgen kommt es zu einem großen Zerwürfnis zwischen Anna und ihrem Freund Roland. Der Streit ist so heftig, dass es ihr unmöglich erscheint, danach ein Fest zu besuchen, geschweige denn zu koordinieren, wie sie es versprochen hat. Aber ebenso wenig kann sie der besten Freundin den schönsten Tag des Lebens verderben. Was tun? Viele würden ihre Verzweiflung in einer ähnlichen Situation vermutlich mit ein paar Gläsern Sekt hinunterspülen. Doch in diesem Fall verbietet sich das, denn für die Organisation braucht Anna einen klaren Kopf. Nehmen wir nun an, ihr WG-Mitbewohner Tim, der das ganze morgendliche Drama verfolgt hat, schlägt Abhilfe vor. Eine Pille, die er selbst wegen seiner Depressionen einnimmt. Bei ihm wirke das Mittel regelrecht Wunder. Außerdem habe er neulich gelesen, dass es auch die Stimmung gesunder Menschen verbessere. Einen Versuch jedenfalls sei es wert. Nebenwirkungen habe die Tablette sehr selten und fast nur harmlose. Würden Sie in Annas Situation den Versuch wagen? Und wenn er gelänge und das Fest auf diese Weise gerettet würde, wäre irgendetwas daran verwerflich? Um es gleich zu sagen, die hier beschriebene Wunderpille gibt es nicht. Ob die heute gängigen Antidepressiva das psychische Befinden gesunder überhaupt verbessern, ist fraglich. Wenn, dann jedenfalls nicht auf der Stelle. Substanzen wie Ecstasy hingegen, die sofort und spürbar die Stimmung heben, stehen im Verdacht, süchtig zu machen und schwere Nebenwirkungen zu haben. Doch angenommen, Psychopharmakologen entwickelten tatsächlich ein Präparat, das mindestens so anregt wie Sekt, ohne die Beeinträchtigungen durch Schwips und Kater nach sich zu ziehen, wäre ein solches Mittel Segen oder Fluch?
Jörg, auf dem Höfel als Wissenschaftsjournalist mit dem Thema Neuroenhancement, um das es gerade ging, beschäftigt und Autor des einschlägigen Fachbuches Pillen für den besseren Menschen, wie Psychopharmaka, Drogen und Biotechnologie den Menschen der Zukunft formen. Guten Tag erstmal.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Was passiert da eigentlich? Helfen wir der Evolution auf die Sprünge, indem wir das Gehirn dopen?
Evolutionär würde ich das gar nicht betrachten, eher dahingehend, dass es sowas ja schon immer gegeben hat, also diesen Versuch, mit irgendwelchen Substanzen sich ein bisschen fitter zu machen.
Nun ging es früher ging es mal um Bewusstseinserweiterung bei den Substanzen, die man da angewendet hat, LSD-Zeit in den 60er und 70er Jahren. Dieses Mal geht es um was anderes.
Ja, richtig. Und das ist wahrscheinlich auch genau der Unterschied, der hellhörig machen sollte. Wenn jetzt von Enhancement die Rede ist, also der Erweiterung, war früher, wie Sie richtig sagen, vielleicht eine spirituelle Dimension sogar gemeint. Heute geht es eher ja um die stromlinienförmige Eingliederung in Arbeitsprozesse.
Das heißt, wir wollen unser Zentralorgan, das Gehirn, zur Höchstleistung treiben, um dann am Arbeitsplatz besser zu sein als der Kollege?
Das ist das Versprechen der Pharmaindustrie, ja.
Mhm. Das ist Doping am Arbeitsplatz.
So könnte man es nennen.
Das ist aber dann ein Teil auch dieser Beschleunigungsgesellschaft, aus der wir dann gar nicht mehr entrinnen können. Also wenn die Leistung des Kollegen dann höher ist, dann muss der andere ja auch irgendwas nehmen.
Auch hier gilt es eben tatsächlich darauf zu achten, dass wenn von Neuroenhancement die Rede ist, ja, es nie um kreative Anschubprozesse geht. Ne? Also wir sprechen nicht von Medikamenten, die jemanden kreativer werden lassen, vielleicht künstlerischer ausgeprägt oder seinen Gefühlen näher bringen, so, sondern es geht immer darum, aufmerksamer zu sein, wacher zu sein, schneller zu sein.
Also es ist nicht sozusagen ein Remake der Künstler, die einen LSD-Trip eingeworfen haben und dann sich vor die Staffelei gestellt haben und gemalt haben.
Wahrlich nicht, nein.
Also, es geht um einen, wenn man das mal hart ausdrückt, um Wettbewerbsvorteil im Alltag, im Betrieb, beim Kampf um Aufmerksamkeit und gegen die Kollegen?
Ja, Sie spitzen zu.
Das ist mein Job.
Dahingehend, dass, nun gut, also, noch fehlen uns die Zahlen, als dass dieses Phänomen nun wirklich in irgendeiner Form in Deutschland oder sonst wo verbreitet ist. Also wir sprechen jetzt, bisher versuchen wir das Thema ja noch sachlich zu umkreisen, eher in Wissenschaftskreisen. Und nun gut, wirklich durchgesetzt hat sich das auf breiter Ebene noch überhaupt nicht.
Mhm, aber solche Grundsatzartikel werden ja geschrieben, damit etwas sozusagen bekannt gemacht wird.
Ja, um vorzeitig, und das war ja auch der Sinn des Memorandums, was angesprochen wurde, eben zu warnen und zu versuchen zu diskutieren, wie kann man diesmal damit umgehen, ohne zum Beispiel die bekannten drogenpolitischen Mechanismen gleich wieder hervorzuholen.
Also dass das dieses Neuroenhancement, von dem da die Rede ist, im nächsten Monat in der Zeitschrift, die ich angesprochen habe, aus dem Spektrum Verlag, immerhin eine Wissenschaftszeitschrift, dass das sozusagen auf dem Weg zum Alltagsphänomen ist, soweit sind wir noch nicht.
Wahrlich nicht. Es gibt bisher in Deutschland auch noch überhaupt keine vernünftigen Untersuchungen darüber, wie das unter Studenten oder auch in anderen Kreisen verbreitet ist.
Jörg auf dem Höfel als Wissenschaftsjournalist mit dem Thema Neuroenhancement beschäftigt. Vielen Dank. Und wir schauen mal, ob es einen anderen Weg gibt, vielleicht die Evolution des Menschen voranzutreiben. Es gibt Evolutionsbiologen, die sagen, dass die nächsten Schritte der menschlichen Evolution maschinelle sein werden. Wir selbst helfen der Evolution nach, erweitern unsere Fähigkeiten durch Computer oder, nächster Schritt, bauen die gleich bei uns selbst ein. Das gibt es alles schon. Menschliche Roboter, Halbmenschen, Maschinenmenschen. Wo? Natürlich im Film.
Die Erschaffung eines künstlichen Wesens, davon träumt der Mensch seit der Geburt der Wissenschaft.
Der Traum von der perfekten künstlichen Intelligenz ist kein Traum, jedenfalls im Kino mit seinen Maschinenwesen und Supercomputern. Schon das verführerische Weib im Stummfilmklassiker Metropolis war ein intelligentes Mechanikum im Dienste des Bösen. Ein halbes Jahrhundert später wird ein im Kugelhagel getöteter Polizist mit Hilfe von Mikrochips im Kopf weiterleben und kämpfen können. Robocop. Die Maschinenmenschen des Kinos sprengen jede biologische Dimension.
Die Roboter der Alpha-CO-Serie sind Arbeits- und Kampfmaschinen, in deren Gehirn Anweisungen programmiert und die drei Robotergesetze verankert sind.
In der legendären Raumpatrouille aus den 60er Jahren sehen die intelligenten Maschinenwesen noch aus wie Konservendosen. In Star Wars bekommt der staubsaugerähnliche Roboter dann wenigstens schon mal einen zweibeinigen, schlauen Androiden zur Seite.
Ich bin C3PO, Roboter-Mensch-Kontakte. Und hier mein Partner, R2D2.
Hallo.
Der Androide in Alien ist dann schon so perfekt, dass er nur zufällig als künstlich enttarnt wird. Außen Mensch, innen Maschine und Supercomputer. Die Grenze beginnt zu verschwimmen. In dem Klassiker Future World erleben wir Jules Brünner als perfekten Menschen. Innen tickt bei ihm ein Räderwerk aus Mechanik und Elektronik. Und sieht Arnold Schwarzenegger als Terminator nicht aus wie ein Mensch? In Wirklichkeit ist er die optimale künstliche Intelligenz.
Hasta la vista, Baby.
Wenn Roboter Gefühle bekommen, verschwindet die Grenze zum echten Menschen. In der Tragikomödie Der 200-Jahre-Mann wünscht sich der hochintelligente Dienstroboter nichts mehr als ein Stück private Individualität. Das rührt mitunter zu Tränen, weil der Nicht-Mensch hier menschlicher erscheint als alle echten Humaniden.
Wenn man bereits wegen einer Reparatur hier ist, könnte dann auch am Gesicht gearbeitet werden? Man hätte gerne mehr Ausdrucksmöglichkeiten.
Commander Data an Bord des Raumschiffs Enterprise ist ein Maschinenwesen, fähig zu allem, nur nicht dazu, Gefühle zu haben. Abhilfe schafft ein eingebauter Emotionschip. Fast alle künstlichen Intelligenzen des Films haben diesen einen speziellen Wunsch. Sie wollen menschlich sein. Computer Hell in Kubricks 2001 geht sogar so weit, dass er absichtlich menschliche Fehler macht. Und die Androiden in Blade Runner lassen sich gar künstliche Vergangenheiten programmieren, um das menschliche Gefühl der Erinnerung zu besitzen.
Sie glauben, ich bin ein Replikant. Sehen Sie, hier bin ich zusammen mit meiner Mutter.
Implantationen.
Die vielleicht radikalste Verkörperung eines Maschinenwesens finden wir in Spielbergs AI, künstliche Intelligenz. Eine Frau legt sich ein täuschend echt aussehendes Kind zu, das nach der elektronischen Prägung die totale Mutterliebe empfindet. Und weil das Maschinenwesen seine Emotionen niemals ausschalten kann, liebt es seine Mutter noch, als diese bereits seit Jahrhunderten tot ist. Künstliche Intelligenz für die Ewigkeit.
Was ist Liebe?
Liebe, ich weite erst meine Augen ein bisschen und ich atme etwas schneller und ich erwärme meine Haut und ich streiche...
Und so weiter, und ganz genau.
Robert Bales über die Menschmaschinen im Film. Professor Christoph von der Malsberg, Neuroinformatiker vom FIAS, dem Frankfurt Institute for Advanced Studies. Guten Tag.
Guten Tag, grüße Sie.
Wo geht die Evolution des Menschen weiter? In der Biologie? Na klar, die ist aber nicht wirklich von uns steuerbar, trotz aller gentechnischen Eingriffsmöglichkeiten. Aber die Evolutionsbiologen sagen, manche jedenfalls, sie könnte auch außerhalb von uns weitergehen und eine technische Evolution werden. Die Erweiterung des Menschen durch die Maschine. Sind wir durch die Computer schon auf diesem Weg?
Na, bisher ist das alles noch sehr behindert dadurch, dass die Computer ja eines noch nicht haben, trotz aller dieser Visionen im Film, nämlich Intelligenz. Im Augenblick passen wir uns noch an die Computer an und nicht die Computer an uns.
Das heißt, es sind eigentlich immer noch nur Rechner.
Die Computer machen das, was ihnen von Menschen im Detail erzählt worden ist. Sie sind noch nicht so weit, dass sie uns in irgendeinem direkten Sinne verstehen können. Deswegen können wir auch mit ihnen noch nicht in unserer Sprache sprechen. Und sie sind also Intelligenzkonserven sozusagen.
Mhm. Das heißt, wir verlagern nur unser vieles Wissen nach draußen. Dann müssen wir uns damit nicht beschäftigen, sondern wir wissen, wo wir es nachgucken können.
Das ja, insofern erweitern unsere Computer unsere Möglichkeiten natürlich ganz enorm. Allein schon dadurch, dass sie uns helfen, sehr viel schneller miteinander zu kommunizieren. Denn der rasanteste Evolutionsschritt, in dem wir ja mittendrin sind, besteht darin, dass die Menschen, die vor 10.000 Jahren noch in kleinen Gemeinschaften gelebt haben, jetzt eine gigantische Weltgemeinschaft bilden und damit ein Supergehirn, dass dadurch sehr viel schneller denken kann, dass wir eben über das Internet miteinander sprechen können, wozu der Computer ja nötig ist.
Das heißt, er übersetzt uns zum Teil, er hilft uns beim Kommunizieren, zeitlosen Kommunizieren sozusagen. Also wir können Mails verschicken, während die anderen schlafen und die kriegen sie dann, wenn sie aufgewacht sind und so weiter. Wir können rund um die Uhr produzieren. Aber das ist es noch nicht. Sie haben am Anfang gesagt, der Computer ist noch nicht intelligent. Sind wir denn auf dem Weg zum intelligenten Computer?
Also ich hoffe sehr, dass ich das noch erlebe, dass wir dieses Geheimnis knacken und drauf kommen, wie das funktioniert, die Intelligenz, die in dem Nervensystem oder auch in dem molekularen System in unseren Zellen steckt.
Es wird ja dann auch eben davon geredet, vom Biocomputer. Wäre das der Weg?
Also die lebende Zelle ist ja sowas wie ein Computer, der selbstgesteuert läuft, der seinen eigenen Zielen nachläuft. Und wenn wir das Geheimnis, wie dieses gigantische Netzwerk von Hunderttausenden von Molekülsorten funktioniert, dann können wir natürlich damit völlig neue Möglichkeiten uns erwandern.
Wir hatten es gerade von Neuro-Enhancement. Könnten wir nicht einfach auch, indem wir uns mit der Maschine direkt verknüpfen, und das liegt vielleicht näher, sozusagen die erweiterte Speicherkapazität von Maschinen nutzen für unsere alltägliche Arbeit, für unser alltägliches Denken, ohne dass das außerhalb von uns, also ohne dass es spürbar außerhalb von uns ist?
Ja, also da gibt es im Augenblick noch zwei Hindernisse, die wir aber, die sicher bald überwunden werden. Das eine ist, dass die Verbindung unseres Nervensystems mit Elektronik noch so ein bisschen mühsam ist, also nur mit wenigen Elektroden, so wie mit Elektroden im Ohr, die als Hörhilfe benutzt werden, oder Prothesensteuerung über EEG-Signale. Mhm. Was man hoffen kann, was bald passiert, ist, dass man die Nervenzellen davon überzeugt, dass sie sozusagen begierig auf Felder von Elektronen wachsen und damit Tausende von einzelnen Nervenverbindungen herstellen, sodass da also eine breitbandige Verbindung zwischen Mensch und Maschine passiert. Und zweitens wäre es natürlich wünschenswert, wenn die Maschine sich an den Menschen anpasst und nicht wie bisher immer nur der Mensch an die Maschine.
Mhm. Beim Computer heißt immer noch das, was ich vor mir sehe auf dem Bildschirm, Benutzeroberfläche. So nennen das die Programmierer. Dabei ist die Benutzeroberfläche mein Gesicht. Das haben die noch nicht verstanden. Das müsste sich grundsätzlich ändern.
Ja, also es gibt diesen amerikanischen Computerwissenschaftler Jérôme Lanier, der das eben kritisiert, dass wir uns immer tiefer auf die Ebene des Computers runterbeugen, anstatt der Computer sich auf unsere Kommunikationsebene erhebt und in unserer Sprache spricht. Es wird viel davon gesprochen, dass der Computer mit uns in natürlicher Sprache kommuniziert. Das ist im Augenblick noch völlig Zukunftsmusik, weil der Computer uns eben nicht versteht.
Darf ich Ihnen sagen, dass ich etwas erleichtert bin, dass es noch Zukunftsmusik ist?
Es könnte sein, dass diese Entwicklungen uns sehr viel Probleme bereiten und dass meine Art von Tätigkeit dermaleins in ein oder zwei Generationen verflucht wird, kann ich mir gut vorstellen.
Professor Christoph von der Malsberg, Neuroinformatiker vom Frankfurt Institute for Advanced Studies. Recht herzlichen Dank. Zur Zukunft verdammt die permanente Evolution des Menschen. Der Tag in HR2 Kultur. Aus dem Gagudju oder Kakadu, einer ausgestorbenen australischen Sprache, stammt diese von Tim Krohn nacherzählte Schöpfungsgeschichte.
Am Anfang wanderte der Erfinder der Sonne entgegen. Er war müde und trug schwer an seinem Penis, der so lang war, dass er ihn über die Schulter gelegt hatte. Irgendwann kreuzte die hochschwangere Erfinderin seinen Weg. »Wohin willst du?« fragte sie. Erschöpft ließ der Erfinder sich auf einen Felsen fallen und sagte, »Ich gehe der Sonne entgegen, mein Penis ist mir zu schwer.« »Wieso gehst du nicht im Wasser wie die Nilpferde?« fragte die Erfinderin. Doch der Erfinder schüttelte schwach den Kopf. »Alles schon versucht«, sagte er, »zu anstrengend.« »Dann komm mit mir. Das bringt dich auf andere Gedanken«, schlug die Erfinderin vor. Der Erfinder war nicht abgeneigt, doch er war nur schon zu müde, wieder aufzustehen. »Ja, dann«, sagte die Erfinderin. Sie nickte ihm zu und setzte ihren Weg fort. Sie kam allerdings nicht weit, denn die Wehen setzten ein, und sie gebar zwei Geisterchen. Nachdem sie sie behutsam ins Gras gesetzt hatte, erfand sie ihnen etwas zu essen und eine Sprache und ging weiter. Sie hinterließ auf ihrem Weg noch 9 kleine Geisterpaare, die sich selbstständig entwickelten und zu Stämmen heranwuchsen.
Zur Zukunft verdammt die permanente Evolution des Menschen, der Tag in HR2 Kultur. Anlass für diese Sendung ist die große Ausstellung des Senckenberg-Museums in Frankfurt, die unser Wissen über die Herkunft des Menschen umfassend darstellt, unsere Vorfahren zum Anfassen, zum Begreifen sozusagen. Professor Volker Moosbrugger ist der Paläontologe und Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Guten Tag.
Guten Abend.
Wenn man die Safari zum Urmenschen mitgemacht hat, also Ihre große Ausstellung durchschritten hat, fühlt man sich nachher etwas kleiner und etwas unwichtiger als zuvor. Also 7 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte, so viele ausgestorbene Vorfahren und Verwandte und nur wir sind übrig geblieben. Na gut, wir sind leider sehr, sehr viele, vielleicht ein bisschen zu viele für die kleine Erde. Aber dass wir die Krone der Schöpfung wären, dieser Eindruck entsteht jedenfalls nicht. Ist das Absicht?
Das ist natürlich Absicht. Die Ausstellung soll dem Besucher schon deutlich machen, dass wir eine lange Geschichte haben und dass wir vielleicht nicht so wichtig sind, wie wir uns immer nehmen.
Wir sind ein Produkt der Evolution. Das hat sich die Erde untertan gemacht, wie es in der Bibel steht. Aber das versuchen die anderen Lebewesen auch. Und ich bin mir manchmal auch nicht ganz sicher, ob die Ameisen oder die Ratten nicht erfolgreicher sind als wir. Wir sind ein Tier neben anderen. Ist das die Botschaft?
Wir sind ein Tier wie jedes andere und wir sind wie jedes Tier auch einmalig. Ich glaube, auch das ist etwas, was man immer so ein bisschen vergisst. Man sagt, der Mensch ist einmalig und meint damit schon deutlich gemacht zu haben, dass wir irgendwo die Krone der Schöpfung sind. Tatsächlich ist eben jedes Tier, jede Art einmalig. Das ist das Kennzeichen einer jeden Art. Und wahrscheinlich könnten Sie jede Art fragen, was denn die wichtigste Art ist auf diesem Planeten. Dann würde jede Art sagen, die Ameise. Wenn Sie eine Ameise fragen, der Spatz, wenn Sie einen Spatz fragen, oder das Bakterium, wenn Sie ein Bakterium fragen. Nicht wie wichtig wir sind, ist bisher immer sehr stark von uns selbst aus definiert worden. Wenn Sie es ökologisch sehen, global sehen, dann sind wir vielleicht nicht mal die wichtigste Art, sondern sind es eher die Bakterien oder die Pflanzen. Der Mensch hat heute einen großen Einfluss, aber er ist, glaube ich, immer noch nicht die wichtigste Art.
Da sind andere erfolgreicher als wir beim sich die Erde untertan machen?
Ja, ich glaube schon, dass andere erfolgreicher sind. Die Frage ist natürlich, wie sie das mit welchem Kriterium sie erfolgreich messen wollen, mit der Biomasse, mit der Verbreitung. Sie können auch sagen, natürlich mit der Intelligenz. Wenn Sie die Intelligenz nehmen, sind wir sicher die erfolgreichste. Wenn Sie die Biomasse nehmen, sind wir sicher nicht die erfolgreichste. Wenn Sie die Verbreitung nehmen, sind wir ebenfalls nicht die erfolgreichste Art. Das ist aber schon eine Frage, nach welchem Kriterium Sie das erfolgreich nun wirklich messen wollen.
Vielleicht kommen wir mal zu einem Kriterium oder zu mehreren. Sie zitieren in Ihrem Vorwort zum Begleitbuch der großen Ausstellung zur menschlichen Evolution im Senckenberg Immanuel Kant. Der hat 4 Kernfragen der Menschheit formuliert. Was ist der Mensch? Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Sind diese philosophischen Fragen jetzt auch Leitfragen für einen Paläontologen?
Ich denke, sie sollten es sein. Vielleicht sind sie es bisher noch nicht. Ich sehe nach wie vor eine in der Wissenschaftswelt eine starke Trennung zwischen Körper und Geist, also zwischen Naturwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften. Ich glaube aber eben, diese Trennung sollte man stärker auflösen. Und gerade wenn man die Evolution des Menschen sich anschaut, dann wird deutlich, dass diese Trennung eigentlich etwas Künstliches ist. Wir haben die Geisteswissenschaften, wir Menschen haben die Geistes- und Kulturwissenschaften gewissermaßen erfunden, um uns besser mit der Natur auseinandersetzen zu können. Das heißt, eigentlich genau die Auseinandersetzung mit der Natur ist die Ursache für die Entwicklung dieser Geisteswissenschaft.
Also auch eigentlich auch die Ursache für die Entwicklung unserer ganzen Kultur.
Die Ursache für die Entwicklung unserer Kultur und für das tiefere Denken. Also deswegen glaube ich, das, was Kant formuliert, dass die Kernfragen, was ist der Mensch, was kann ich wissen, was soll ich hoffen, nicht? Das sind Fragen, die wir auch naturwissenschaftlich angehen müssen, eben nicht nur geisteswissenschaftlich, sondern ganz wesentlich auch naturwissenschaftlich.
Gut, das haben wir ein bisschen Darwin zu verdanken, dass das gemacht worden ist in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Aber auf die beiden ersten Fragen, die Sie von Kant zitieren. Was ist der Mensch? Was kann ich wissen? Finde ich ja vielleicht sogar Antworten. Vielleicht sogar bei Ihnen in der Safari zum Urmenschen, wie Ihre Ausstellung heißt. Wir erfahren, was wir über unsere Herkunft wissen. So viel wenigstens. Sagt uns die Geschichte der menschlichen Evolution bis heute auch, wie wir heute handeln müssen? Denn das wären die beiden anderen Fragen von Kant.
Ich glaube schon. Auch darüber kann uns diese Ausstellung oder eine naturwissenschaftliche Erforschung der Herkunft des Menschen wichtige Hinweise geben. Nicht, wenn wir wissen, dass der Mensch eine Art wie jede andere ist, dann hat auch der Mensch als Art eigentlich den biologischen oder evolutionsbiologischen Auftrag zu überleben. Das ist der Auftrag, der evolutionsbiologische Auftrag jeder Art. Mhm. Das ist auch der Auftrag für den Menschen. Das heißt, was wir versuchen müssen, ist, nachhaltig uns zu entwickeln. Also Nachhaltigkeit muss das große Ziel unseres Handelns sein. Nur so können wir überleben.
Weil wir die Erde so erhalten, uns so erhalten müssen, dass wir drauf leben können.
Richtig. Mhm. Als Art muss mein Streben dahin gehen, dass wir langfristig überleben können, und das ist nach unserem heutigen Wissen nur dann möglich, wenn wir eine nachhaltige Entwicklung eben gewährleisten.
Der Schriftsteller Karl Ameri hat in einem Buch, das er zur Jahrtausendwende geschrieben hat, mal die Grundfrage so gestellt. Er hat gesagt, wir Menschen seien mit dem Programm der Bierhefe auf dem Weg des Schimpansen unterwegs. Die Bierhefe hat er deshalb erwähnt, weil die Bierhefe so lange Bier produziert, also ihre Exkremente, bis nichts mehr da ist von der Hefe. Und dann stirbt sie.
Ja, aber eben nur in diesem einzelnen Ökosystem. Sie stirbt natürlich nicht gesamt aus. Mhm. Nicht? Und auch das kann uns natürlich passieren, dass wir in bestimmten Lebensräumen plötzlich nicht mehr lebensfähig sind, weil wir uns, sag ich mal, die Lebensräume selbst genommen haben, nehmen sie Randgebiete der Wüste, die wir durch Abholzen von Biomasse, von Savannen, von Buschwäldern letztlich zusätzlich zur Wüste machen und damit uns selber den Lebensraum an dieser Stelle nehmen. Aber wir haben uns noch nicht den Lebensraum insgesamt genommen. Typischerweise sieht Evolution immer so aus, dass Organismen rauskommen, die als gesamte Art überlebensfähig sind, es sei denn, die Umwelt verändert sich so, dass es keinerlei Lebensraum mehr für diese Art gibt.
Es sei denn, diese Art verändert ihre Umwelt so, dass es keinen Lebensraum mehr für sie gibt. Das ist doch Ihre Botschaft.
Normalerweise gibt es keine Art, die global die Umwelt so verändert, dass sie selbst nicht mehr darin leben kann.
Wir wären die Erste, die das schaffen könnte.
Wir wären die Ersten, die das schaffen könnten. Ich bin überzeugt, wir werden es nicht tun.
Weil
wir selbst zu sehr biologischer Art sind und das verhindern werden. Wir werden selbst rechtzeitig lernen, was wir tun müssen, dass wir überleben können.
Professor Volker Moosbrugger, Paläontologe und Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Safari zum Urmenschen heißt die Ausstellung im Senckenberg, die noch bis zum April dort zu besichtigen ist und die wir sehr empfehlen. Zur Zukunft verdammt, die permanente Evolution des Menschen. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Bis dahin sagt Tschüss, Florian Schwing.